Wenn sich Menschen in der Jugend häufig einsam, isoliert und missverstanden fühlen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Verschwörungserzählungen glauben, autoritären Handlungen zustimmen und eine Demokratieskepsis entwickeln. Wir sehen insgesamt, dass einsame Menschen ein geringeres Vertrauen in ihre Mitmenschen entwickeln und ein sinkendes Institutionenvertrauen zeigen.
Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg.
Wir leben in einer digitalisierten Welt, sind ständig online, immer zu erreichen und können jederzeit in Kontakt bleiben. Niemand muss mehr allein und einsam sein. So jedenfalls die nicht ganz korrekte Theorie, denn trotzdem kennt sicherlich jeder Mensch dieses Gefühl, Einsamkeit. Mein Eindruck und vielleicht auch der von vielen anderen ist, dass Einsamkeit aber vor allem die älteren Menschen betrifft, weil sie allein sind, niemanden mehr zum Reden haben. Ein Trugschluss, der nicht unbedingt stimmt. Mein Name ist Lisa Baske, ich arbeite bei der Pressestelle der Uni und zu Gast ist heute Professor Heike Ohlbrecht. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls Allgemeine Soziologie, Mikrosoziologie an unserer Uni. Und sie und ihr Team haben in einer Studie erforscht, was die Menschen einsam macht, welchen Einfluss die Digitalisierung hat und auch welche Altersgruppen besonders betroffen sind. Genau um all diese Fragen soll es heute einmal gehen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie gesagt, der heutige Podcast dreht sich ja rund um das Thema Einsamkeit. Aber was bedeutet denn Einsamkeit eigentlich? Also was genau ist denn der Unterschied zwischen einsam und alleinsein?
Ja, lassen Sie mich zu Beginn vielleicht noch etwas ausholen und darauf hinweisen, dass Einsamkeit ein Phänomen ist, das in den letzten Jahren eine ganz starke Aufmerksamkeit erfahren hat. Die Stiftung Patientenschutz spricht beispielsweise von der größten Volkskrankheit. Einige Autoren wie Hawkes sprechen vom Monster der Moderne, der Einsamkeit oder auch einer tödlichen Epidemie, so Wissmann. Einsamkeit scheint zu einem Megatrend der Zukunft geworden zu sein. Ich möchte hier zu Beginn jedoch auch gleich eine Warnung aussprechen, da sich die Einsamkeitsforschung noch ziemlich am Anfang befindet. Längere, gut vergleichbare und systematische Zeitreihenanalysen fehlen für Deutschland und auch im internationalen Vergleich. Daher ist eine klare, datengestützte Beantwortung der Frage, ob Einsamkeit zu- oder abnimmt, nicht einfach zu beantworten. Und man muss auch darauf hinweisen, dass in den Studien, die uns zur Verfügung stehen, Einsamkeit als Phänomen sehr unterschiedlich operationalisiert wird. In einigen Studien wird nach Einsamkeit gefragt mit der Frage, wie oft haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt? Wie oft haben Sie das Gefühl, außen vor zu sein? So zum Beispiel die Daten des sozioökonomischen Panels oder andere Studien fragen nach einer Ablehnung oder Zustimmung zur Aussage, ich fühle mich allein. Wir sehen also hieran schon, dass Einsamkeit sehr unterschiedlich gemessen wird. Daher können wir diese Studien auch nur schwer miteinander vergleichen. Ganz grob gesagt können wir sagen, dass je nach Studienlage zwischen 14-30% der deutschen Bevölkerung mindestens manchmal einsam sind und 6-10% fast immer oder immer einsam sind. Das sind eben sehr viele Menschen. Ganz grundlegend, darauf bezieht sich ja auch Ihre Frage, muss man zwischen Einsamkeit als einem subjektiven Gefühl, danach nach einer persönlichen Einschätzung meiner Situation und dem Alleinsein als eher objektiven Tatbestand unterscheiden. Ich kann also ganz objektiv allein sein, indem ich in einem Ein-Personen-Haushalt beispielsweise lebe, aber muss mich deshalb natürlich nicht einsam fühlen. Und umgekehrt gilt, ich kann ein ganz großes soziales Netzwerk haben und mich dennoch einsam fühlen. So können Menschen objektiv allein sein, weil sie keine Freunde haben und auch sonst kaum Kontakte zu anderen. Dies muss sich für sie aber nicht als Einsamkeit anfühlen. Das ist der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Alleinsein kann im Unterschied zur Einsamkeit auch eine bewusste Entscheidung sein. Wir können uns ja bewusst zurückziehen, so eine innere Einkehr oder Ähnliches suchen. Wesentlich als letztes vielleicht auch noch ist der Punkt, dass die empfundene Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlichen sozialen Beziehungen Einsamkeit ausmacht.
Genau, also sehr spannend, also quasi das erste Mal, dass ich irgendwie Alleinsein und Einsamsein so wirklich mal voneinander abgetrennt habe. Für mich waren das irgendwie früher irgendwie so ein bisschen Synonyme, wahrscheinlich auch für viele Menschen.
Ja.
Warum sind denn aber Menschen eigentlich einsam?
Ja, diese Frage ist nicht einfach und auch nicht monokausal zu beantworten. Es gibt, ich will mal sagen, eine Reihe von Problembündeln, die dazu führen, dass Menschen sich einsam fühlen. Der Forschungsstand zeigt uns hier, dass Menschen in vulnerablen Lebenssituationen einem höheren Risiko für das Erleben von Einsamkeit ausgesetzt sind. Also ich denke hier an Lebenssituationen wie beispielsweise bei Flucht- und migrationserfahrenen Menschen, queere Personen, alleinerziehende Personen, aber auch pflegende Angehörige oder ganz allgemein allgemein pflegebedürftige Menschen. Diese haben ein höheres Risiko für Einsamkeit. Weitere Risikofaktoren für Einsamkeit sind aber auch sozialräumliche Wohnsituationen, wie beispielsweise das Leben in anonymen Großsiedlungen in den Großstädten beispielsweise, wo eben wenig Kontakte zwischen den Nachbarn entstehen können. Ein deutlicher Zusammenhang zeigt sich in der Forschung auch zwischen Einsamkeit und Armut. Menschen in Armutslagen geben häufiger an, sich einsam zu fühlen. Die statistischen Daten zeigen auch, dass Frauen tendenziell einsamer sind als Männer. Das Einsamkeitserleben ist also von der Lebenslage, von den sozioökonomischen und kulturellen Ressourcen abhängig, aber auch von der Lebensphase. Im Jugendalter führen beispielsweise andere Faktoren zur Einsamkeit. Ich denke hier an den für dieses Lebensalter so typische Vergleich mit anderen. Das Gefühl, nicht dazuzugehören oder bestimmten Kriterien nicht zu erfüllen, das kann einsam machen. Im höheren Lebensalter sind es dann möglicherweise kritische Lebensereignisse wie Scheidung oder auch der Tod von Angehörigen, die als Auslöser von Einsamkeit gelten.
Das sind viele Gründe, warum man einsam sein kann, offensichtlich. Gibt es denn aber auch kulturelle Unterschiede?
Selbstverständlich gibt es kulturelle Unterschiede. Einmal innerhalb unserer eigenen Kultur, also der westeuropäisch geprägten Industriemoderne bzw. Spätmoderne, aber auch zwischen Kulturen. Ich denke zum Beispiel an Lateinamerika, wo das Sprechen über Einsamkeit weniger tabuisiert ist und das Empfinden von Einsamkeit auch offener ausgesprochen wird, auch offen als Hilferuf ausgesprochen werden kann. Wir wissen, dass in Ländern wie Japan beispielsweise das Thema Einsamkeit noch stark tabuisiert wird, obwohl es dort mittlerweile sehr stark in der Öffentlichkeit auch angekommen ist und als Problem erkannt wird. Und die Regierung in Japan versucht auch gegenzusteuern. Vielen ist womöglich das Einsamkeitsministerium in Japan bekannt. Dort gibt es aber auch NGOs, die das Phänomen der Einsamkeit als ein gesellschaftliches Phänomen erkannt haben und Hilfsorganisationen gegründet haben, beispielsweise einen Messenger-Dienst, der innerhalb weniger Sekunden Kontaktmöglichkeiten für Personen herstellt, die sich dort melden und über ihre Einsamkeit berichten. Aber auch bei uns gilt, für unsere Kultur, das Einsamkeitserleben und Einsamkeitsthematisierung sagen stets auch etwas über gesellschaftliche Bedingungen und deren Veränderungen aus, innerhalb derer Einsamkeit eben gedeutet und verhandelt wird. Das zunehmende Empfinden von Einsamkeit oder ich will einmal vorsichtiger sagen, die zunehmende Thematisierung von Einsamkeit sagt eben auch etwas über den Zustand der Gesellschaft aus, die auf der einen Seite eine enorme Chancenstruktur bereitstellt, aber auch riskante Freiheiten generiert. Und diese weisen wiederum sozialstrukturelle Zusammenhänge auf. Das Motto, jeder ist seines Glückes Schmied, gilt eben nicht für jede und jeden in gleicher Weise. Angesichts der in Aussicht gestellten Möglichkeiten der sozialen Mobilität beispielsweise, ist das Scheitern an den Möglichkeiten oder auch das fehlende Zutrauen, sich an den immerwährenden Wettbewerb zu beteiligen, mit Krisen, eben auch mit psychischen Krisen verbunden.
Okay, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall ein spannender Ausblick. Das mit Japan wusste ich tatsächlich gar nicht. Ein Einsamkeitsministerium, auch sehr interessant. Aber auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Ist es denn aber eigentlich immer schlecht, wenn man sich einsam fühlt?
Nun, es ist nicht schlecht, auch mal allein sein zu können, um auf diese Unterscheidung noch einmal zurückzukommen. Allein sein zu können ist eine Ressource und Kompetenz, die Menschen, die wir ja im Grunde alle zutiefst soziale Wesen sind, auch benötigen. Im Deutschen verfügen wir leider, anders als in der englischen Sprache, über wenig Differenzierungsmöglichkeiten. Um sowohl positive und sinnstiftende Erfahrungen des Alleinseins zu beschreiben, aber eben auch die schmerzhafte Seite mangelnder Nähe und Begegnung zu umreißen. Einsamkeit ist eben nicht das graduelle Empfinden, dass mir im Moment Personen fehlen, sondern Einsamkeit ist die tiefe Überzeugung, dass ich keine Person habe, die mir in Notsituationen, in meinen Problemsituationen zur Seite stehen zu können. Einsamkeit ist eben das subjektive Gefühl, bei dem die verfügbaren sozialen Beziehungen die eigenen Bedürfnisse nach Nähe und Kontakt nicht erfüllen. Das ist ein Mangel, das ist eine Leerstelle, die auch schmerzhaft empfunden wird. Dieser Mangel, der empfunden wird, kann sich einerseits auf die Quantität zu beziehen, also ich kann zu wenig Kontakte haben, die es so fühlen, aber auch die Qualität. Ich kann empfinden, dass meine Kontakte nicht eng, nicht intim genug sind oder auch auf die Funktionen beziehen. Ich kann das Gefühl haben, ich habe die falschen Kontakte. Mir fehlen Freunde, mir fehlt eine Paarbeziehung. All diese Faktoren verweisen eben auf einen Mangel und auf eine Leerstelle. Und daher ist Einsamkeit doch ein Gefühl, das eben ganz stark negativ empfunden wird.
Und ich glaube tatsächlich auch, die meisten Menschen kennen auch dieses Gefühl auf die eine oder andere Art und Weise. Wie schon angesprochen, haben Sie in einer Studie die Bedingungen von Einsamkeit untersucht. Warum denn ausgerechnet dieses Thema? Also spielt Einsamkeit einfach eine so große Rolle?
Ja, nun, wie eingangs gesagt, wird Einsamkeit von einigen AutorInnen als quasi neue Epidemie unserer Gesellschaft wahrgenommen. Ich bin Gesundheits- und Arbeitsforscherin und ich frage mich eigentlich immer, was ist in der Gesellschaft los, was bewegt die Menschen? In den letzten Jahren haben wir beispielsweise gesehen, dass psychische Erkrankungen eine zunehmende große Rolle spielen. In diesem Zusammenhang ist mir das Einsamkeitsphänomen immer öfter begegnet. Und als das Thema uns in unseren Forschungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie nicht mehr losließ, wollte ich genauer wissen, welche Lebensbedingungen und Lebensverhältnisse in spätmodernen Gesellschaften dazu führen, dass Einsamkeit als Antwort auf diese gesellschaftlichen Veränderungen gesehen wird. Warum ist dieses Gefühl so stark ausgeprägt und warum ließ das Einsamkeitsempfinden nach der Pandemie eigentlich nicht nach?
Ja, sehr spannend. Und wie geht man denn bei so einer Studie vor? Also wie sind Sie bei dieser Studie vorgegangen?
Zuerst einmal haben wir uns natürlich unsere leitenden Forschungsfragen überlegt. Die liegen auf unterschiedlichen Ebenen. Wir wollten etwas erfahren über die Entstehung, also unter welchen Bedingungen kommt es zur Einsamkeit. Dann die nächste Frage, wie deuten Personen, die sich selbst als einsam empfinden, ihre Situation? Was sind ihre eigenen Theorien, die sie entwickeln, wie es zu diesem Zustand kam? Wie sehen ihre Bewältigungsmechanismen aus? Wie gehen sie mit Einsamkeit um? Und dann eben auch die Frage, in welchem Zusammenhang stehen all diese Faktoren mit Digitalisierungsprozessen? Wir haben uns für eine qualitative Studie entschieden und sind mittels Interviews, qualitative Interviews vorgegangen. Der Feldzugang erfolgte über einen Aufruf in einer Tageszeitschrift. Und wir haben eine Befragung genutzt, die wir im Vorfeld durchgeführt haben, eine Online-Befragung, die ich schon kurz angesprochen habe. Diese Studie hatte die Auswirkung der Corona-Pandemie auf das subjektive Wohlbefinden und die Alltagsbewältigung im Fokus und wurde während des ersten und des späteren Lockdowns durchgeführt. Und dort haben wir eben schon hohe Einsamkeitswerte gesehen und einige Personen haben sich bereit erklärt, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Also sind wir vorgegangen. Gefördert wurde dieses Projekt vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt. Wobei, das muss ich hier auch sagen, es sich um eine etwas untypische Förderung handelt, denn es ist eher als eine Pilotstudie zu verstehen, da wir einen sehr begrenzten Zeitraum, nämlich lediglich 6 Monate Zeit hatten, um unsere doch sehr umfassenden Forschungsfragen, um diesen auch nachgehen zu können. Wir haben uns, wie gesagt, für ein qualitatives Forschungsdesign entschieden und einige Zuhörenden wissen vielleicht, dass qualitative Forschung sehr aufwendig ist, sehr intensiv. Wir haben 19 qualitative Interviews in dieser Zeit durchgeführt und ausgewertet. Das Phänomen Einsamkeit sollte von innen heraus aus Sicht der betroffenen Person nachgezeichnet werden. Wir wollten uns mittels Lebensgeschichten der Person nähern und auch kulturelle Muster der Entstehung von Einsamkeit aufdecken. Wir hatten es hier auch mit besonderen Herausforderungen zu tun, denn man muss sich letztendlich auch überlegen, wie gelingt es, auf eine sensible Art und Weise über ein Thema zu sprechen, über das eher ungern gesprochen wird. Einsamkeit ist eben ein sensibles und auch schambesetztes Thema und kann stigmatisierend wirken. Wir kennen in der Forschung den doppelten Turn-Away-Effekt, dass sowohl Beforschte als auch Forschende dazu neigen, unangenehmen Themen bewusst oder unbewusst auszuweichen. Also das waren alles große Herausforderungen. Es galt, den Interviewleitfaden klug zu konzipieren und gute Gesprächsatmosphären zu schaffen. Das ist uns, glaube ich, aber gut gelungen. Einige Ergebnisse verweisen eben darauf, dass sich jüngere Menschen einsamer als ältere fühlen. Einsamkeit, das haben wir auch schon in unserer ersten Corona-Befragung gesehen, geht signifikant mit anderen negativen Gefühlen einher, wie Angst, Stress, Erschöpfung. Einsamkeit belastet also die Menschen. Und nun auch zur Frage des Zusammenhangs von Einsamkeit und Digitalisierung. Die Ergebnisse zeigen, dass Digitalisierungsprozesse sowohl vergemeinschaftende als auch vereinsamende Potenziale aufweisen können.
Einige sehr, sehr spannende Ergebnisse. Im Bundesvergleich weisen Menschen in Sachsen-Anhalt ein erhöhtes Risiko auf zu vereinsamen. Woran liegt das denn? Und ist das wirklich von Bundesland zu Bundesland messbar unterschiedlich?
Ja, diese Frage kann ich schwer beantworten, da es keine ausreichende Datengrundlage auf Ebene der Bundesländer gibt, leider. Wenn man sich die derzeit vorhandenen repräsentativen Daten ansieht, für die Bundesländer fällt eins auf, dass die Einsamkeitswerte in den ostdeutschen Bundesländern insgesamt höher sind. Also man kann schon die Frage stellen, ist der Osten einsamer? Einige Autoren wie Brücker sehen hierfür aber nicht die Bevölkerungsdichte oder den Siedlungstyp oder auch die Entfernung von eher peripheren Regionen zu städtischen Zentren als relevant. Dies sind alles relevante Einflussgrößen ansonsten, sondern kulturelle Momente wie Gemeinschaftsnormen und auch das erlebte Tempo des sozialen Wandels als verantwortlich, dass sich ja viele Menschen im Osten doch einsamer fühlen. Da Ostdeutschland viele Jahre unter Bevölkerungsschwund gelitten hat, raumstrukturell deutlich peripher ländlicher als der westdeutsche Landesteil geprägt ist, liegt darin eine mögliche Erklärung, so Claudia Neu in ihrer Expertise für das Kompetenznetzwerk Einsamkeit. Sachsen-Anhalt ist hier, denke ich, ein ganz typisches Beispiel. Es gibt ganz eindeutige räumliche Disparitäten, die Einsamkeit befördern. Der Verlust an infrastrukturellen Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten, der Rückbau der Strukturen der Daseinsversorgung sind hier zu nennen. Wir sehen eben auch, dass wohnortnahe Grundversorgung vor Einsamkeit schützt. Denn wo treffen sich Menschen? Sie treffen sich letztendlich vor Ort, beim Einkaufen, beim Restaurantbesuch oder beim Imbiss, an öffentlichen Plätzen, in Grünanlagen. All diese Dinge sind gute Präventionsmaßnahmen gegen Einsamkeit. Es gilt, Kontakt und Kommunikationsbrücken zur Gesellschaft zu schlagen. Dies sind eben Institutionen wie Schule, Arbeitsvermittlung, Sozial- und Wohlfahrtsverbände. Diese sollten sich nicht weiter aus den Sozialräumen zurückziehen. Aber, wie ich schon sagte, vertiefende sozialraumbezogene Analysen für die einzelnen Bundesländer fehlen uns allerdings und dies stellt ein eindeutiges Forschungsdesiderat dar.
Das vielleicht hoffentlich ja nochmal geschlossen wird.
Das wäre schön, ja.
Tatsächlich ist es in meiner eigenen Familie so, dass ich vor allem von meinen Omas Einsamkeit kenne, weil sie einfach davon berichten, sie sind allein, kommen kaum nach draußen, haben wenig soziale Kontakte. Sie hatten es aber ja schon angesprochen, es ist tatsächlich gar nicht richtig, dass sich vor allem ältere Menschen einsam fühlen, oder?
Ja, wobei diese Einschätzung eben doch nicht falsch ist, da das Einsamkeitsrisiko mit dem Lebensalter wächst. Genauer aber im Bereich der Hochaltrigkeit. Das ist auch verständlich angesichts der Tatsache, dass Krankheiten, Pflegebedürftigkeit oder auch der Tod von nahen Angehörigen in diesem Lebensalter einfach zunimmt. Die Vereinsamung im Alter darf auch weiterhin unbedingt nicht unterschätzt werden.
Wie gesagt, Sie hatten es ja auch schon bei den Ergebnissen Ihrer Studie eigentlich schon angesprochen, aber vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Welche Altersgruppen oder auch Menschen sind denn dann aber jetzt besonders von Einsamkeit betroffen?
Ja, schaut man differenzierter auf die Entwicklung der letzten Jahre, fällt eben auf, dass die Gruppe der einsam gewordenen unter den 20- bis 29-Jährigen am höchsten ist. Auch für die Gruppe der 16- bis 20-Jährigen zeigen sich deutliche Steigerungen. Wir sehen also, Einsamkeit ist ein Thema, das insbesondere auch in den jüngeren Altersgruppen angekommen ist. Vor der Corona-Pandemie haben wir die über 75-Jährigen immer im Blick gehabt und diskutiert. Also Einsamkeit war da ganz stark ein Thema des höheren Lebensalters. Während der Corona-Zeit wurden dann auch die unter 30-Jährigen entdeckt. Und man hat eben in der Forschung jetzt auch differenzierter nach den Altersgruppen geschaut. Einsamkeit nahm für die junge Altersgruppe in der Zeit der Corona-Pandemie natürlich zu. Und als Erklärung wird eben hier gesehen, dass die Jüngeren stärker von Einsamkeit betroffen waren, weil ihnen die Außenkontakte und das Treffen mit den Freunden beispielsweise besonders fehlte, da Freunde und Kontakte mit Peers eine größere Bedeutung im Jugendalter haben.
Okay, und ist quasi wirklich die Pandemie der besondere Faktor, der bei diesen jüngeren Gruppen zur Einsamkeit geführt hat, oder gibt es auch noch andere Faktoren?
Nun, die Corona-bedingten Faktoren liegen auf der Hand, also wie der Rückgang der Außenkontakte und Ähnliches. Und dass dieser Fakt besonders stark von jüngeren Personen stark negativ erlebt wird, denke ich, liegt auch auf der Hand. Wir sehen aber auch, dass sich dieses Phänomen eigentlich schon vor der Pandemie andeutete und dass es nach der Pandemie auch nicht zurückgegangen ist. Für jüngere Befragte stellt sich Einsamkeit, so meine Einschätzung, auch als ein Anzeichen des Scheiterns an gesellschaftlichen Erwartungen dar. Wir leben in einer Gesellschaft, die in einzigartiger Weise das Individuum in den Mittelpunkt seines Wertesystems gerückt hat. Der Soziologe Andreas Reckwitz spricht auch von der Singularisierung der Moderne. Ohne nun darauf im Einzelnen eingehen zu können, zeigt sich Einsamkeit meines Erachtens auch als ein Scheitern an den Singularisierungsversprechungen und Erwartungen. In den sozialen Medien beispielsweise wird vorgelebt, dass die Strategien gelingender Lebensführung sich an Erfolg, Fitness, Schönheit, Jugendlichkeit, romantischer Paarbeziehung etc. ausrichten. Ein Scheitern beispielsweise am hohen Ethos der Selbstverwirklichung wird ausgeschlossen. Dies ist aber etwas, was wir in unserer Studie deutlich sehen, dass junge Menschen, insbesondere auch Studierende, über Vereinsamung klagen, auch über Vereinsamung im Studium. In der Spätmoderne, die eben auch durch Selbstverantwortung, Singularisierung und Leistung geprägt ist, haftet dem Gefühl von Einsamkeit das Stigma des Selbstverschuldens und des Unvermögens zur gelingenden Lebensführung an. Die Forschung zeigt, und das finde ich auch bemerkenswert, dass Einsamkeit letztendlich aber auch autoritäre Einstellung begünstigen kann. Wenn sich Menschen in der Jugend häufig einsam, isoliert und missverstanden fühlen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Verschwörungserzählungen glauben, autoritären Handlungen zustimmen und eine Demokratieskepsis entwickeln. Wir sehen insgesamt, dass einsame Menschen ein geringeres Vertrauen in ihre Mitmenschen entwickeln und ein sinkendes Institutionenvertrauen zeigen. Daher wird das demokratiegefährdende Potenzial von Einsamkeit nicht ohne Grund verstärkt diskutiert.
Spannend, also ein super spannender Punkt, der mir tatsächlich gar nicht bewusst war, aber irgendwie auch verständlich. Heißt ja aber auch, dass auf jeden Fall auch die Politik sich dafür nicht scheuen sollte, was gegen Einsamkeit zu tun. Denn offensichtlich haben sie ja sonst auch ein Problem und wir als Gesellschaft.
Absolut.
Nun leben wir ja auch in einer digitalisierten Welt, egal wo zum Beispiel Freunde oder Familienmitglieder sind, man kann trotzdem per Video telefonieren, sich erreichen. Ist die Digitalisierung also eine gute Strategie gegen Einsamkeit?
Ja, auch diese Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Die Frage nach dem Zusammenhang von Einsamkeit und Digitalisierung ist eine empirisch zu beantwortende und beschäftigt uns immer noch. Die ersten Ergebnisse legen offen, dass Digitalisierungsprozesse, ich sagte es ja bereits, sowohl vergemeinschaftende als auch vereinsamende Potenziale aufweisen. Es ist eine zukünftige Aufgabe der Forschung zu identifizieren, unter welchen Bedingungen Digitalisierung Einsamkeit fördert oder auch reduzieren kann. Wir sehen, dass Digitalisierung auf jeden Fall analoge Einsamkeiten einhegt. Wir können also über digitale Tools ganz schnell unglaublich viele Kontakte herstellen. Wir können Kontakte aufrechterhalten. Man kann eben in sehr kurzer Zeit viele Kontakte haben. Ob diese Kontakte immer unsere Bedürfnisse nach Nähe erfüllen, steht auf einem anderen Blatt. Digitalisierung schafft aber auch neue Potenziale von Einsamkeit, wie zum Beispiel einen Mangel an körperlichem Kontakt. Nicht zu vergessen ist auch, dass wir kulturelles Kapital als Voraussetzung zur Partizipation an und in digitalen Räumen benötigen, wie auch schlicht und ergreifend eine entsprechende digitale Infrastruktur. Man darf das eine, denke ich, gegen das andere nicht ausspielen. Digitalisierung ist kein Allheilmittel, aber sie kann eben in bestimmten Bereichen auch nützlich sein. Es gibt beispielsweise digitale Medien als Quelle für nachbarschaftliche Kontaktmöglichkeiten. Wir sehen auch, dass viele Befragte Internetplattformen nutzen, um mit der Nachbarschaft in Kontakt treten zu können. Ich möchte aber immer auch zu bedenken geben, dass virtuelle Gemeinschaften auch ungleichheitsgenerierend sind, denn sie verbinden die digital versierten und kontaktfreudigen und schließen die allein analogen aus.
Wo wir dann ja wahrscheinlich schon wieder bei älteren Menschen zum Beispiel wären.
Genau.
Ja, alles klar. Gab es denn Ergebnisse bei der Studie, die Sie besonders überrascht haben?
Ja, da kann ich gleich anknüpfen. Interessanterweise konnten wir eine These an unserem Material entwickeln, dass die Digitalisierung bei jüngeren Befragten, also unter 30-Jährigen, tendenziell ein Auslöser für Einsamkeitserfahrungen darstellt und bei älteren Befragten über 65 Jahren eine Möglichkeit der Abfederung und Kompensation von Einsamkeit. Das fand ich durchaus überraschend und erstaunlich. Es zeigte sich in der Analyse der Interviews, dass jüngere Befragte weniger Handlungssouveränität im Umgang mit der Technik aufweisen. Im Sinne, dass sie Schwierigkeiten hatten der Grenzziehung zur Nutzung der Technik und ältere Personen hier einen ganz klar funktional-instrumentellen Technikumgang haben. Also sie nutzen gezielt bestimmte Apps und Tools und digitale Möglichkeiten, um sich den Alltag zu erleichtern. Bei Älteren wird digitale Technik als Option gesehen und als Unterstützung im Alltag. Der digitale Raum ist für die Jüngeren durchaus auch eine Gefahr der affektiven Überreizung, der permanenten Ablenkung und des Vergleichs mit anderen. Also hier besteht durchaus ein größeres Gefahrenpotenzial bei den jüngeren Befragten.
Sehr interessant. Würden Sie denn generell sagen, dass Einsamkeit ein persönliches Problem ist oder ist es eher eine Angelegenheit der gesamten Gesellschaft?
Ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir Einsamkeit nicht als ein rein persönliches Problem deuten dürfen. Vereinsamung ist kein Einzelschicksal, sondern hat gesellschaftliche Dimensionen. Einsamkeit führt häufig zu sozialem Rückzug. Die einsamen Menschen ziehen sich beispielsweise in ihre Wohnung zurück, sie werden nicht mehr gesehen und es entsteht eine Tendenz zur Selbstisolation. Das Wohnumfeld beispielsweise muss viel einladender, offener und sicherer sein, da es den Betroffenen, wie wir wissen, häufig auch an Vertrauen in ihre Mitmenschen fehlt und sie sich insgesamt viel unsicherer fühlen. Die Bekämpfung von Einsamkeit ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die von uns allen getragen werden muss. Ein, ich will mal sagen, Verursachungskonglomerat, so will ich es mal nennen, liegt aber eben auch in typischen gesellschaftlichen Bedingungsfaktoren. Zum Beispiel in dem psychischen Kern der Selbstentfaltungskultur, wie diese für unsere Gesellschaft typisch ist. Die spätmoderne Emotionskultur mit der Feier positiver Emotionen, denn nur diese werden öffentlich zelebriert und gezeigt, produziert eben auch erhebliche Enttäuschungen und Risiken. Diese wiederum produzieren nach innen gerichtete negative Emotionen wie Wut, Trauer, Depression oder eben auch Rückzug. Wenn Erwartungen ganz tief kulturell verankert sind, wie beispielsweise eine glückliche und harmonische Kindheit zu haben oder eine glückliche harmonische Paarbeziehung als Standard gelten oder auch der Beruf, der uns hundertprozentig erfüllen muss, wenn dies alles trotz persönlicher Anstrengungen nicht realisiert werden kann, drohen Enttäuschung und persistierende negative Emotionen. Inzwischen erkennen wir eben auch, dass Einsamkeit ein gesellschaftliches Problem darstellt und Studienergebnisse warnen auch vor den gesundheitsschädigen Folgen von Einsamkeit. Denn Einsamkeit macht schlicht und ergreifend auch Stress. Und ich habe ja auch die antidemokratischen Tendenzen oder Risiken auch schon kurz angesprochen. Das Einsamkeitsthema ist also in der Öffentlichkeit angekommen. In Deutschland gibt es beispielsweise ein Kompetenznetzwerk Einsamkeit, eine Plattform, wo Forschungsergebnisse auch gebündelt werden. Aber es bleibt weiterhin noch viel zu tun.
Tatsächlich wurde ja die Pandemie nun schon angesprochen. Ich hatte persönlich das Gefühl, dass Einsamkeit vor allem eben während der Pandemie ein Thema war, was diskutiert wurde. Wurde denn dadurch das Thema wieder akut und auch interessant für die Öffentlichkeit?
Ja, auf jeden Fall, so kann man das zusammenfassen. Das Thema Einsamkeit wurde lange Zeit nicht wahrgenommen und rückte erst durch die Pandemie in den Fokus. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus diskutierte kürzlich im August diesen Jahres beispielsweise über das Thema Einsamkeit mit der Bevölkerung und stellte fest, dass die Einsamkeitsforschung noch sich am Anfang befindet. Und so ist eben derzeit noch der Stand, das Interesse der Öffentlichkeit ist da, aber wir brauchen eben doch profunde Forschungsergebnisse.
Jetzt haben Sie sich ja sehr, sehr viel mit Einsamkeit beschäftigt. Was sind denn gute Strategien gegen Einsamkeit? Haben Sie irgendwelche Tipps?
Ja, wir sehen einige Möglichkeiten und also der sinnvollen Begegnung von Einsamkeit. Und anhand unserer Studienergebnisse würde ich dies einmal so zusammenfassen. Erstens, dass es einer weiteren umfassenden und sehr, sehr deutlichen Sensibilisierung für das Thema Einsamkeit bedarf. Einsamkeit ist zwar spätestens, wie wir gerade festgestellt haben, seit der Corona-Pandemie im gesellschaftlichen Diskurs angekommen, aber gleichzeitig fühlen sich von Einsamkeit betroffene Menschen weiterhin stigmatisiert und ziehen sich zurück. Nur über öffentlichkeitswirksame Informationsinitiativen und Aufklärungsarbeiten ist es möglich, ein Sprechen über Einsamkeit zu ermöglichen und das Thema somit kollektiv und auch politisch adressierbar zu machen. In den Situationsdeutungen der befragten Person zeigt sich, dass Einsamkeit eben weiter als eine persönliche Angelegenheit und Verantwortung wahrgenommen wird und damit aber auch entpolitisiert wird. Beratungsangebote, Telefonseelsorge, aber auch digitale Plattformen oder auch Erzählcafés, die jeweils um lokale Programme erweitert werden sollten, werden benötigt, um eine passgenaue Adressierung von Betroffenen zu erreichen. Besonders die Schwierigkeit der jüngeren Personen in unserer Befragung machte mich doch auch skeptisch. Wir sehen hier, dass es einer weiteren digitalen Bildung bedarf. Eine Aufklärung über die Gefahren, über eine potenzielle Vereinsamung im zunehmend an Vermessungs- und Vergleichbarkeitslogiken orientierten digitalen Raum ist erforderlich. Und ein letzter Punkt. Ich sehe ein potenzielles Handlungsfeld in der sozialräumlichen Strukturierung des gesellschaftlichen Lebens und Wohnraums. Der allgemeine Literaturstand der Einsamkeitsforschung legt nahe, dass es sogenannte Einsamkeits-Hotspots gibt. Das sind Wohnregionen, die sehr altershomogen sind und wo wir eine hohe Armutsgefährdung sehen. Eine Möglichkeit, einer einsamkeitsförderlichen Segregation entgegenzusteuern, kann eben darin bestehen, den Lebens- und Wohnraum vielfältiger zu gestalten. Eine gezielte Vermischung des Raums, insbesondere nach Alter, sollte angesteuert werden, um eine Spaltung der Gesellschaft auch entgegenzusteuern. Auf diese Weise können Jung und Alt in einen Austausch kommen und sich gegenseitig bei der Bewältigung des Alltags unterstützen. Ganz allgemein braucht es Kontakt- und Kommunikationsbrücken zwischen gesellschaftlichen Institutionen und den Menschen. Das kann auch die mobile Sparkasse im ländlichen Raum sein oder der mobile Einkaufsladen. Das kann die sogenannte Plauderkasse im Supermarkt sein, die eben auch einen Gegenentwurf zum Selbstscannen darstellt. Wir kennen ja die Selbstscan-Kassen. Wir benötigen eine ausgewogene Strategie zwischen digitalen Angeboten und sehr handfesten sozialräumlich bezogenen Maßnahmen, um den Menschen Begegnungsorte zu schaffen.
Sehr interessant. Auf jeden Fall viele, viele wichtige Punkte, glaube ich. Ihre Studie wurde ja auch der Sozialministerin Petra Grimme-Benne vorgestellt. Plant denn das Land Sachsen-Anhalt mit den Ergebnissen zu arbeiten? Und sind Veränderungen oder Projekte gegen Einsamkeit geplant? Generell, was könnte denn die Politik tun?
Ja, wir sind mit dem Ministerium im engen Austausch und Gespräch. Zur Präsentation der Ergebnisse unseres Projektes hatten wir auch eine Zukunftswerkstatt unter Beteiligung der Ministerin Frau Grimme-Benne durchgeführt und das Ministerium und die Öffentlichkeit eingeladen. Als nächstes werden wir in einem kleineren Forschungsprojekt, auch ebenfalls gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalts, uns mit dem Zusammenhang zwischen Wohnform und Einsamkeit vertiefend beschäftigen. Wir werden dann unsere Ergebnisse aus diesen beiden Forschungsprojekten bündeln und veröffentlichen. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal ausdrücklich beim Ministerium bedanken für diese Möglichkeit der Forschungsförderung. Und mein Dank gilt insbesondere den beiden wissenschaftlichen Mitarbeitern, Herrn Weihrauch und Herrn Ewert, die diese Studie maßgeblich durchgeführt haben. Aber zukünftig braucht es weitere Forschung. Und ich wünsche mir ein Forschungsprojekt, das mit mehr Zeit und Ressourcen ausgestattet ist, um zur Erforschung der Einsamkeit beispielsweise im Land Sachsen-Anhalt auch mehr beitragen zu können.
Ja, ich glaube auch, was man aus diesem Podcast mitnimmt, ist eben, dass es viel mehr Forschung braucht, dass Einsamkeit einfach ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftliches Thema ist. Und vor allem bin ich auch sehr gespannt auf die weiteren Forschungsergebnisse, die Sie liefern werden. Das war es nämlich tatsächlich schon mit dem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und hoffentlich schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein.
Vielen Dank für die Einladung.
Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg.